Wenn ich mich jetzt nochmal hinterfrage, würde ich diese Entscheidung nochmal genau so treffen wie damals? Und wenn die Antwort dann nicht ein klares Ja ist, dann muss man definitiv vielleicht nicht gleich das ganze Projekt einstampfen, aber dann hat man definitiv Handlungsbedarf.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Aufhören oder weitermachen, der Sunken-Cost-Effekt und unsere Angst loszulassen. Mit Selbstmanagement-Coach Thomas Mangold. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Redakteurin Elena Todewa.
Wer kennt es nicht? Wir setzen ein Vorhaben fort, in das wir bereits Geld, Energie oder Zeit investiert haben, auch wenn es uns möglicherweise nicht mehr dient. Diese unwiederbringbaren Kosten werden auch Sunken-Cost-Effekt genannt. Und wie diese eine Folgenentscheidung emotional verzerren, erklärt uns heute Selbst- und Zeitmanagement-Experte und Stammgast im Podcast Thomas Mangold. Thomas, schön, dich wieder im Podcast zu haben.
Hallo Elena, ich freue mich auch wieder da sein zu dürfen.
Thomas, ich habe das Thema ja heute schon im Intro ein wenig umschrieben. Kannst du uns aber im Detail erklären, was denn dieser Sunken-Cost-Effekt ist?
Ja, genau. Also einfach ausgedrückt beschreibt der Sunken-Cost-Effekt einfach die Tendenz, an einer Entscheidung festzuhalten oder eben weiter in einem Projekt zu bleiben, weiter in einem Projekt zu investieren, was auch immer, weil man halt bereits schon so viel Zeit, Geld oder halt andere Ressourcen investiert hat. Und selbst wenn es rationaler wäre, die Verluste zu akzeptieren und sich zurückzuziehen, bleibt man eben dran. Und das ist der Sunken-Cost-Effekt oder auch Sunk-Cost-Effekt. Wir haben uns jetzt geeinigt, Sunken-Cost-Effekt hier zu sagen. Mhm. Man kann beide Begriffe verwenden. Ja, und vielleicht ein paar praktische Beispiele. Wenn man halt schon viel Zeit, Geld oder Nerven in ein Projekt investiert hat, dann kann das sein, wenn man an der Börse spekuliert und in eine Aktie viel Geld investiert hat, die sich im Wert halbiert hat, dann denkt man sich, ha, jetzt ist da schon so viel verloren gegangen, jetzt bleibe ich noch drin, könnte ja wieder steigen. Ja. Wenn man am Hobby vielleicht so längst die Freude verloren hat, kann man auch sagen, ja, ich habe jetzt schon so viel in dieses Hobby investiert, ich bleibe da noch dran, obwohl es mich gar nicht mehr freut. In Ausbildungen kenne ich es häufig, ja, dass Menschen sagen, ja, ich bin halt jetzt schon mit 3/4 meines Studiums fertig, ich bleibe trotzdem dran, was natürlich teilweise verständlich ist, teilweise auch nicht. Also das kann man auf alle Bereiche des Lebens eigentlich umsetzen, kommt im Businessleben vor, genauso wie im Privatleben und ist etwas, über das man sich massiv Gedanken machen sollte, weil es halt schon problematisch ist auf jeden Fall.
Und warum halten wir so stark an der Vergangenheit fest? Warum fällt es uns so schwer loszulassen?
Ja, das ist da kommt die Verlustaversion ins Spiel. Ja? Also das ist ein Konzept aus der Verhaltensökonomie, das eben beschreibt, dass Menschen empfinden den Schmerz eines Verlustes eben stärker als die Freude über einen Gewinn. Mhm. Also wenn ich zu dir jetzt zum Beispiel sage, Elena, du gewinnst 100 Euro, dann freust du dich zwar, aber wenn ich dir die 100 Euro dann oder andere 100 Euro irgendwo wegnehme oder du verlierst sie, ärgerst du dich weit mehr, als du dich über die 100 gewonnenen Euro freust. Mhm. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Verlustaversion, und führt halt dann oftmals zu irrationalen Entscheidungen, vor allem wenn man sie nicht am Schirm hat. Und ich habe das am Anfang, habe ich das gar nicht so geglaubt, wie ich das gelesen habe, das erste Mal, das ist schon Jahre her, und habe mir gesagt, na, das ist doch ein Blödsinn, ich freue mich über 100 gewonnene Euro genauso viel wie über 100 Euro verlorene. Ich hatte dann aber tatsächlich mal so das Erlebnis, dass ich die eine Summe tatsächlich gewonnen habe, ich glaube, es war damals im Lotto, und eine ähnliche Summe dann irgendwo verloren habe. Oh. Und ich hab dann gemerkt, ich habe mich tatsächlich viel mehr über die verlorene Summe geärgert, als über die gewonnene gefreut. Und das ist etwas, was halt beim Sunken-Cost-Effekt extrem zuschlägt. Und deswegen, ja, ist es so, dass wir uns halt da, also das ist einer der Gründe, dass wir uns halt sehr schwer tun da.
Du hast bereits über Entscheidungen gesprochen, über Entscheidungsprozesse. Inwiefern beeinflusst der Sunken-Cost-Effekt unsere Entscheidungen oder verzerrt sie?
Genau, also da müssen wir vielleicht einen Blick auf die Rolle der Emotionen in der Entscheidungsfindung werfen. Auch ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ja, dass wir halt oftmals eine emotionale Bindung an Projekte, an Investitionen, an die Zeit, die wir schon hineingesteckt haben, da oftmals haben eben. Und vor allem, wenn man so, also man kann dann oft in sich hineinhören. Und wenn man so zum Beispiel sagt, dieses Projekt ist mein Baby zum Beispiel. Also das wäre so eine klare Aussage, das ist eine hohe emotionale Bindung da. Ja? Und diese Bindung kann eben der rationale Bewertung von Situationen erschweren. Und das ist eben etwas, was ich immer stets hinterfragen muss. Und deswegen gerade, wenn ich so eine hohe emotionale Bindung habe, ist das natürlich schwierig, weil ich mir dann ja Dinge eingestehen muss. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, der da in der Entscheidungsfindung natürlich hineinspielt, ist so das Thema Optimismus beziehungsweise Hoffnung. Also positive Emotionen wie Hoffnung und Optimismus können eben dazu verleiten, die Chance, das ist das Projekt ist, das ich gerade überschätze, also das jetzt das Projekt überschätze und die Risiken unterschätze, das kann halt dazu führen. Und deswegen bleibe ich eben dran für das Fort und dergleichen mehr. Und der dritte Punkt, den wir uns dabei Entscheidungsfindung anschauen müssen, ist auch die Angst vor dem Scheitern. Mhm. Ja, das heißt, die Angst vor dem Eingeständnis einfach, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe jetzt da wirklich vielleicht viel Zeit und viel Geld in etwas investiert, was eigentlich vollkommen falsch war. Und diese Angst kann uns halt ebenfalls daran hindern, objektiv zu beurteilen, ob wir jetzt eben dranbleiben sollen oder ob wir lieber, ich sage jetzt mal, die Verluste mitnehmen sollen. Also das sind so Dinge, die da ganz, ganz viel hineinspielen natürlich, klar.
Ich glaube auch, dass es gesellschaftlich einfach so gesehen wird, dass Scheitern ist etwas Negatives, also nicht als Teil des Besserwerdens oder zum Erfolg gelangen, dass es einfach ein Teil davon ist, genau.
Ja, aber in unserer Gesellschaft leider, wenn man da über den großen Teich nach Amerika schaut, dort ist das ein bisschen anders. Ja? Und bei uns ist es leider so, also in Amerika, das ist ein gutes Beispiel, was du da bringst, Elena. In Amerika, wenn du dort 2-3 Mal mit einer Firma in Konkurs gehst, ist das nichts Dramatisches. Bei uns bist du halt der Loser, wenn du 2-3 Mal oder wenn du einmal mit einer Firma in Konkurs gehst.
Ja. Eigentlich ist es ja nichts Schlimmes, es ist einfach Teil des Prozesses. Wenn man einfach hohe Ziele setzt, gehört das einfach dazu, dass man Fehler macht, und je früher man sich das eingesteht, desto besser.
Ja, absolut. Und vor allem aus Fehlern lernt man. Ja, also wenn ich keine Fehler mache, kann ich auch nichts Neues lernen. Das heißt, und wenn ich keine Fehler mache, oder Menschen, die wenige Fehler machen, sollten sich ja prinzipiell auch hinterfragen, weil dann natürlich bin ich stets in meiner Komfortzone. Und wenn ich die Komfortzone nie verlasse, wenn ich nie ins Risiko gehe, ja, dann mache ich wahrscheinlich relativ wenig Fehler, komme aber auch wahrscheinlich relativ wenig voran.
Ja, ganz wichtiger Punkt, ja. Und wie erkenne ich eigentlich als Unternehmerin oder als Unternehmer, dass ich mich gerade in so einer Sunk-Cost-Falle befinde?
Ja, sehr gute Frage. Prinzipiell sollte ich ja generell als Unternehmerin, Unternehmer, als Gründer, Gründerin immer hinterfragen, was ich tue. Und immer, und wir haben ja auch schon Podcast-Folge hier gemacht über das Thema Reflexion natürlich. Das heißt, ich sollte immer reflektieren. Und gewisse Aussagen, ich lese jetzt einfach ein paar vor, ich habe mir ein paar vorbereitet, gewisse Aussagen, das sollten auf jeden Fall die Alarmglocken läuten. Ja? Aussagen wie zum Beispiel, ich bin schon zu weit gekommen, um es jetzt aufzugeben. Ich habe schon zu viel investiert. Also dieses Wort zu viel ist da ein guter Trigger dafür. Ja? Oder so irgendwas wie, letztendlich wird sich's auszahlen. Ja? Oder jetzt gibt's kein Zurück mehr. Oder das Blatt wird sich schon noch wenden. Was gibt's noch für Redewendungen? Was habe ich noch notiert? Ich muss das zu Ende bringen, sonst war alles umsonst. Ja? Oder nur noch ein bisschen mehr und wir schaffen den Durchbruch. Oder es wäre eine Schande, jetzt aufzugeben. Also das sind so Dinge, wenn ich mich da in mich reinhöre, und war vor allem, ich lade jeden ein, alle Projekte auf den Tisch zu legen, die ich habe, und wirklich zu hinterfragen, A1, wie ist die emotionale Bindung? A2, welche Gedanken kommen mir zu diesem Projekt in den Kopf? Und wenn es eine dieser Aussagen ist, dann sollte ich definitiv genauer in die Analyse gehen und genauer hinterfragen, okay, hat da der Sunk-Cost-Effekt wirklich zugeschlagen oder ist es vielleicht irgendwas anderes? Es ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, dass das sein muss, aber es kann, oder die Wahrscheinlichkeit, sagen wir so, ist relativ hoch, dass es da ist. Und deswegen würde ich da wirklich genau in die Analyse gehen und mich genau hinterfragen, ist das so oder ist das nicht so?
Selbstreflexion ist hier das große Schlagwort.
Genau.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Was sind spezifische Auswirkungen des Sunk-Cost-Effekts für Unternehmer und Unternehmerinnen?
Ja, da kommen nämlich Punkte im Spiel, die viele nicht am Schirm haben. Denn schlechte Entscheidungen aufgrund des Sunk-Cost-Effekts sind halt oftmals auch dramatische Fehlentscheidungen. Und die nicht rückgängig zu machen, noch zusätzlich. Also eine Fehlentscheidung, wir haben ja schon besprochen, eine Fehlentscheidung ist nichts Dramatisches, aber sie nicht rückgängig zu machen oder sie nicht zu korrigieren, das ist halt natürlich dramatisch, ganz klar. Und deswegen muss man natürlich schauen, und hier ist eins ganz, ganz wichtig, nämlich sich zu überlegen, was sind denn die langfristigen Konsequenzen des Sunk-Cost-Effekts. Ja? Zum Beispiel verpasste Gelegenheiten, also die Opportunitätskosten sozusagen im Fachausdruck. Wenn ich jetzt weiter in dieses eine Projekt investiere, wenn ich weiter da quasi ein totes Pferd reite, was entgeht mir denn auf der anderen Seite? Ja, wo könnten denn diese Ressourcen, die ich in dieses Projekt, das ich da nicht vom Fleck bewegen will, wie könnte ich diese Ressourcen in andere Projekte stecken und was könnte daraus entstehen? Und das ist meistens da, wo dann viele für Unternehmerinnen und Unternehmer auch in meinem Coaching sagen, okay, die Frage hat mir dann schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Augen geöffnet, weil das natürlich dann schon klar ist. Die Opportunitätskosten können nämlich da beträchtlich sein, weil nicht nur, dass ich noch viel, viel Geld, Zeit, Energie, Nerven, was auch immer, in ein unter Anführungszeichen möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit besser gesagt totes Projekt stecke, nicht nur das, sondern ich verliere auch noch zusätzlich Geld, weil ich diese Zeit, Energie ja in was anderes, was Gewinnbringenderes stecken könnte, wenn ich jetzt im Unternehmertum bleibe. Und das ist etwas, was sehr, sehr interessant ist. Also vielleicht ein Beispiel aus dem Aktienmarkt. Ich kann natürlich die Loser-Aktie, die ich habe, weiter halten, oder ich könnte vielleicht in die nächste Google, nächste Apple, nächste Facebook-Aktie investieren und damit viel, viel mehr mitnehmen. Also das ist natürlich schon etwas, was man sich stets hinterfragen muss und was wirklich wichtig ist. Ja. Auch das Finanzielle spielt halt gerade in Unternehmen, spielt ja nicht nur die Zeit und die Energie, sondern auch das Finanzielle oftmals eine große Rolle. Ja. Also auch da hinterfragen, wie soll das aussehen zukünftig, wo soll eigentlich unser Budget hingehen und so weiter. Auch das kann enorm dabei helfen, wirklich diesen Sunken-Cost-Effekt zu umgehen sozusagen. Ja, und last but not least auch sich immer wieder klar zu machen, das haben wir jetzt eh schon vorher angesprochen, ich will es auch hier noch kurz mal erwähnen, weil es definitiv gut passt, ist so die eingeschränkten Wachstums- und Lernmöglichkeiten. Ja, man gesteht sich einen Fehler nicht ein, das hat zur Folge, dass man aus den Fehlern nichts lernen kann und damit beschneidet man sich halt vieler Wachstums- und Lernmöglichkeiten. Und eines ist klar, wenn man so, es gibt so Leute, die auf diesen Sunken-Cost-Effekt ganz besonders anspringen und ganz besonders betroffen sind. Mhm. Ja, nicht nur in einem Bereich, meistens in mehreren Bereichen. Und die müssen sich dann schon hinterfragen, ob es nicht dazu tatsächlich etwas mit Wachstum, mit Lernen, mit negativen Glaubenssätzen in diesem Bereich zu tun hat.
Und welche Leute sind das?
Ja, ich habe da jetzt noch kein direktes Muster erkannt, aber es sind halt schon auch durchaus Unternehmer, die schon Erfolg hatten. Mhm. Also vielmals, wenn ich kleinste gemeinsame Summe finden könnte, sind es vielleicht Unternehmer, die schon Erfolg hatten und diesen Erfolg jetzt wiederholen wollen, es aber nicht gleich wieder funktioniert. Also das ist vielleicht die kleinste Gemeinsamkeit. Ja, vielleicht nicht beim ersten Mal. Beim ersten Mal ist man ja noch ein bisschen mutiger vielleicht, wenn man gründet. Beim zweiten oder dritten Mal gründen, vor allem wenn das erste Mal erfolgreich war, hat man vielleicht so auch den Fokus drauf, ich habe den Erfolg gepachtet und dann ist man vielleicht noch ein wenig mehr betriebsblind. Also wenn ich das zusammen, sonst sehr unterschiedlich, aber das wäre vielleicht so, ich habe jetzt nicht allzu viele in diesem Bereich, aber das wäre so der kleinste gemeinsame Nenner vielleicht.
Mhm. Da auch wieder die Verbindung zwischen Sunken Cost Effect und dieser Komfortzone, in der Komfortzone zu bleiben. Ja. Du hast auch die Metapher ein totes Pferd reiten erwähnt und vielleicht auch diese Scheuklappen anderen Gelegenheiten gegenüber. Wie können sich Unternehmerinnen jetzt oder Unternehmer daraus befreien? Welche Tipps hast du?
Ja, absolut. Also da würde ich mehrere Schritte jetzt einfach Step by Step durchgehen. Erstens mal der Schritt 1, den haben wir jetzt ja schon eindeutig besprochen, ist, dass ich es einmal erkennen muss, dass der Sunken-Cost-Effekt überhaupt zuschlägt. Das heißt, ich muss einmal ein Bewusstsein für das Thema schaffen. Mhm. Und das ist definitiv eins der wichtigen Punkte. Das heißt, ich sollte in der Selbstreflexion, wann auch immer, Monatsreflexion oder generell, wenn ich ein Projekt starte und eine Entscheidung treffe, dazu kommen wir dann noch, aber dann habe ich ja schon gewisse Parameter im Kopf und wenn die nicht zu einem gewissen Zeitpunkt eintreten. Also das könnte ein Trigger sein. Mhm. Dazu komme ich dann später noch genau. Aber einmal das Bewusstsein schaffen, einmal zu überlegen, habe ich Projekte mit Sunken-Cost-Effekt und wirklich da mit offenen Augen hinzugehen. Das wäre zum Beispiel Schritt 1. Schritt Nummer 2 wäre dann die Projektplanung schon im Filter einbauen. Das ist das, was ich jetzt schon vorher besprochen habe. Also wenn ich ein Projekt starte, dass ich mir sage, okay, vorab definiere ich ganz klar Ausstiegspunkte und klare Kriterien, also so diese Schlüsselkriterien könnte man es auch nennen. Also klare Kriterien, wann ich aufgebe. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn ich so und so viel Geld in dieses Projekt investiert habe, dann ist Schluss, dann kommt kein Cent mehr. Wenn ich so und so viel Zeit in dieses Projekt investiert habe und ich bin noch immer nicht am Ziel, dann ist Schluss, dann kein Weg mehr. Ja. Wenn ich ein gewisses Ziellimit habe, das ich nicht erreicht habe, dann ist Schluss und nicht mehr. Ja. Wir haben jetzt gerade vorher in der Einleitung ein bisschen off-Record vom Marathon gesprochen. Ja, das ist vielleicht eine gute Metapher. Mhm. Irgendwann kommt der Schlussbus und sammelt die ein, die halt zu langsam sind. Ja. Aber das wäre dann halt das Limit. Ja. Und so ein Limit kann ich mir natürlich vorab, wenn ich neue Projekte angehe, wenn ich neue Dinge mache, kann ich natürlich festlegen. Ja. Und dann
trifft man diese Entscheidungen wahrscheinlich auch viel nüchterner. Also wenn man sich vorab schon Gedanken macht, was sind meine Grenzen, wo steige ich aus?
Absolut, ja, definitiv. Und das würde ich klar definieren und mir wirklich auch immer wieder vor Augen führen. Das ist auch gut, um dann auch die nötige Energie reinzugeben. Also es ist auch gut zu sehen, okay, wenn ich ein Ziellimit oder ein Zeitlimit habe und sehe, okay, die halbe Zeit ist eigentlich schon um und ich bin erst auf einer Viertel der Strecke, also da kann ich dann vielleicht schon frühzeitig erkennen, obwohl das Limit noch gar nicht gekommen ist, könnte ich anhand dieser Kriterien schon frühzeitig erkennen auch, dass es eigentlich jetzt schon sinnlos ist. Mhm. Ja, auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, und Schritt Nummer 3, Tipps zur praktischen Vermeidung habe ich natürlich auch mitgebracht. Das wäre zum Beispiel das nullbasierte Denken. Ja, nullbasiertes Denken ist nichts anderes, als würde ich die Entscheidung mit all den Informationen, die ich heute, jetzt besitze, noch einmal treffen. Ja, weil zum Zeitpunkt der Entscheidung, wie ich sie getroffen habe, habe ich noch nicht so viele Informationen gehabt wie ein halbes Jahr später vielleicht. Mhm. Jetzt habe ich schon viel, viel mehr, habe Erfahrungen gesammelt, habe vieles mehr gesammelt. Wenn ich mich jetzt nochmal hinterfrage, ja, würde ich diese Entscheidung nochmal genau so treffen wie damals? Und wenn die Antwort dann nicht ein klares Ja ist, dann muss man definitiv, vielleicht nicht gleich das ganze Projekt einstampfen, aber dann hat man definitiv Handlungsbedarf. Und auch das mache ich jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt starte. Dann gibt es im Kalender einen Tag, wo ich mir den im Kalender eintrage und wo dann eben drinsteht, nullbasiertes Denken zu dem und dem Projekt. Und dann weiß ich, okay, ich muss das einbauen, ich muss das irgendwann jetzt einbauen, ich muss das reflektieren und muss mich hinterfragen, hätte ich das nochmal so gestartet oder nicht. Hat mir schon viel, viel Zeit erspart, diese Frage mir regelmäßig zu stellen.
Ja. Mhm.
Und dann natürlich emotionale Distanz wahren. Ja, auch da gibt es einen super Tipp, haben wir schon drüber gesprochen, über emotionale Distanz. Also ist da, wenn das Projekt mein Baby ist, dann habe ich nicht die emotionale Distanz, logischerweise. Ja. Mhm. Und da einfach dir die Frage zu stellen, was du einem Freund oder Kollegen empfehlen würdest, wenn er dir von so einem Projekt erzählen würde. Ja, also würde der vielleicht sagen, würde ich auf gar keinen Fall machen oder so. Oder würdest du ihm den Tipp geben, deinem Freund den Tipp geben, hör auf damit, brich das ab. Ja, also das selbst zu hinterfragen, wäre ebenfalls wichtig. Und die Opportunitätskosten haben wir ja auch schon gehabt, sich einfach anzuschauen, was geht mir an Alternativen einfach verloren. Auch das ist natürlich wichtig. Und wenn du das so ein bisschen systematisierst und wenn du das ein bisschen einbringst, dann wirst du sehr, sehr schnell auch lernen, rationalere Entscheidungen zu treffen, weil du Entscheidungen halt viel, viel öfter reflektierst. Und das ist eben etwas, was sehr, sehr positiv ist.
Und hast du einen Tipp dazu, wie oft man das machen sollte? In welchen Abständen?
Also ich denke mal so, ein Projekt ist ja in Milestones oft aufgegliedert. Und ich versuche das in der Regel, also wenn es Sinn macht, bei jedem Milestone macht es jetzt nicht Sinn, aber in der Regel nach jedem Milestone versuche ich zu hinterfragen, ob das Projekt noch sinnvoll ist. Nach dem ersten Milestone, nach dem zweiten, nach dem dritten, wenn ich den nächsten plane, ja, kurz zunächst einmal die Reflexion des Vorangegangenen dazu und dann hinterfrage ich da regelmäßig. Also das ist von Projekt zu Projekt so unterschiedlich. Ja. Ein guter Freund hat mich unlängst gefragt, ob er seiner Ehe nicht auch mal nullbasiert denken überfragen soll, sage ich, dazu gebe ich keine Tipps. Aber man kann das wirklich in allen Lebensbereichen natürlich tun, man muss sich halt mit den Konsequenzen dann auch bewusst sein. Ja.
Ja. Und wie schafft man das, dass man sich da wirklich hinsetzt und diesen Mut aufbringt, wirklich ehrlich zu sein? Also wie schaffst du das zum Beispiel, dich dazu zu motivieren?
Ja, also bei mir sind es halt extrem diese Opportunitätskosten. Ich habe einen vollgefüllten Ideen- und Inspirationen-Ordner sozusagen, wo so viel drinnen liegt. Ja. Und ich auf beiden Seiten muss man vorsichtig sein. Einerseits passiert es ja vielen Menschen, dass sie viel zu viele Ideen viel zu schnell umsetzen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mal eine Idee begonnen habe, dann reite ich eben drauf und reite ich drauf und reite ich drauf, obwohl es schon tot ist. Und da den ganzen gemeinsamen Nenner zu finden und zu sagen, okay, da liegen spannende Dinge drin, aber ich darf halt auch nicht zu früh aufgeben, beziehungsweise ich darf keine toten Pferde reiten. Also da die Connection herzustellen und zu sagen, ich schaue regelmäßig in meinen Ideen- und Inspirationenordner und schaue mir da, und da finde ich ja die Opportunitätskosten dann vielfach auch drinnen. Und auf der anderen Seite, ist das noch sinnvoll? Da gehört, ich sage es offen und ehrlich, da gehört auch Übungen dazu, da gehört auch viel Übung dazu. Und das Gute ist, je öfter man das macht, am Anfang tut man sich wahrscheinlich schwer damit. Und am Anfang wird man vielleicht sagen, okay, ich reite noch ein Stück weit. Ja, und das ist auch vollkommen okay. Ja, dann reite halt noch ein Stück weit, aber hinterfragt dann halt nach dem Stück nochmal. Mhm. Und wenn du so 2-3 Mal dich gefragt hast, ob es noch Sinn macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es keinen Sinn mehr macht. Ja. Und das ist mein Learning daraus gewesen. Ich habe dann mir auch, man muss sich auch nicht gleich aufgeben. Aber man kann sagen, okay, ich setze mir jetzt noch ein zusätzliches Zeitlimit. Ich gebe mir noch 2-3 Wochen in diesem Projekt. Wenn ich dann nichts weitergebracht habe, dann ist aber endgültig Schluss. Und irgendwann lernt man daraus und mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Also mittlerweile habe ich es recht gut drauf, dass ich sagen kann, okay, ich reite hier kein Stück mehr weiter, weil jedes Stück weiter ist sinnlos. Ich lasse das gut sein und fertig.
Okay, also du bekommst ein Gefühl dafür mit der Zeit.
Ja, absolut. Du entwickelst das recht schnell.
Ja. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch ein weiterer Punkt. Also wir hatten einerseits dieses Fehler machen ist so ein Tabu und dann andererseits dieses Aufgeben, obwohl etwas aufzugeben, was dir nicht mehr dient, ist ja in deinem Interesse, aber das hat auch so einen schlechten Ruf.
Ja, wobei ich finde es schade, ja, weil wenn man offen zu sich und offen zu seinem Umfeld ist, oftmals sind ja auch Mitarbeiter betroffen, die man dann informiert ist, das ist nochmal nämlich zusätzlich ein Faktor. Ja. Wenn ich ein Projekt einstelle, wo vielleicht 3-4 Mitarbeiter dran arbeiten, ist halt nochmal schwerer manchmal. Ja. Aber gerade da denke ich mir auch oft, okay, wenn ich mich jetzt weiter belüge, ja, dann belüge ich ja auch im Sinne weiter die Mitarbeiter. Und das ist natürlich was nicht gut ist. Und da ist es besser, sofort neue Prioritäten zu setzen, das neu auszulegen. Und übrigens kann ich nur jedem empfehlen, man kann diese Entscheidung natürlich auch im Team treffen. Weil gerade wenn ich sie im Team treffe, dann habe ich vielleicht mehr Meinungen dazu, habe mehr Ideen, was noch passieren könnte vielleicht in diesem Projekt, was nicht mehr passieren könnte. Also das ist definitiv eine interessante Sache, das auch im Team zu machen.
Unterschiedliche Perspektiven, um diese emotionale Komponente ein bisschen abzuschwächen.
Genau.
Wow, super spannend, danke. Dann zum Schluss noch bitte 3 Key Learnings, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen können.
Ja, sehr, sehr gerne. Also für mich ganz, ganz wichtig, das ist bei mir fast immer der kleinste gemeinsame Nenner, ständig hinterfragen. Ja, jetzt nicht im Sinne von überkritisch sein, sondern einfach ständig ehrlich sich zu hinterfragen, ständig dieses nullbasierte Denken anzuwenden, Selbstreflexion zu machen zu sich selbst, zu seinen Projekten. Daraus lernt man unheimlich viel. Also ich kann das wirklich nur immer wieder empfehlen. Ich weiß ja auch bei mir, am Anfang war das echt mühsam und am Anfang war das echt schmerzhaft. Ja? Aber wenn man es wirklich regelmäßig wiederholt, wenn man eine Gewohnheit draus macht, wenn man es reinbringt, dann wird es immer, also es wird nie ganz angenehm werden vielleicht, aber es wird immer besser und es wird immer einfacher. Also ich kann wirklich nur dazu zu hinterlegen. Dann zweiter Tipp, den ich mitgeben kann oder zweite Zusammenfassung sozusagen, ist einfach KPIs, also diese Key Performance Indikatoren festzulegen, anhand derer man einen vorzeitigen Ausstieg dann eben entscheidet. Mhm. Ja, also wenn nicht mindestens bis das und das passiert, dann hören wir auf oder dann bringen wir das irgendwie anders zu Ende oder dann kommt eine andere Entscheidung. Ja, also das ist definitiv etwas, was interessant ist, diese Key Performance Indikatoren kann ich nur empfehlen, das muss man halt in der Projektplanung schon drinnen haben, wenn man es drinnen hat, in alle Vorlagen eingebaut bei mir, also immer wenn ich ein Projekt plane, frage ich mich genau das, steht drinnen in der Planung zu meinen Projekten, deswegen ist das überhaupt kein Problem, ich habe es dann auch ständig vor Augen natürlich bei der Selbstreflexion und das passt ebenfalls. Ja. Und was bei mir ein absoluter Gamechanger war, wo ich mir dann begonnen habe, sehr, sehr leicht zu tun, wie ich begonnen habe, mir die Gedanken über die Opportunitätskosten zu machen. Ja, dass ich gesagt habe, okay, super, also ich habe hier definitiv das eine Projekt, ja, das ist mal cool gewesen, war gedanklich auch cool, sonst hätte es ja nie aus der Ideen- und Inspirationen-Ecke herausgeschafft, aber mittlerweile habe ich andere da drinnen, denen ich weit mehr zutraue und deswegen glaube ich, dass es sinnvoller ist, das aufzugeben. Also das sind so meine 3 Highlights, würde ich sagen, die man unbedingt umsetzen sollte.
Super, vielen Dank, Thomas. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Danke, dass du heute Licht ins Dunkel zum Thema Sunken Cost Effect gebracht hast.
Sehr gerne. Ich habe mich wieder gefreut, dabei sein zu dürfen und ich wünsche natürlich allen viel Erfolg bei der Bekämpfung des Sunken Cost Effects.
Dank deiner Tipps können wir nun klare Entscheidungen treffen. Vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fürgründer.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streaming-Portal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.